Nationalsozialismus, historische Stimmen von ZeitzeugInnen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erlebt derzeit einen unersetzlichen Verlust. Die letzten ZeitzeugInnen sind hochbetagt und es ist leider abzusehen, dass in wenigen Jahren kaum mehr Verfolgte oder WiderstandskämpferInnen mehr am Leben sein werden, die von ihren Erfahrungen persönlich berichten können. Umso wichtiger sind die Dokumente solcher ZeitzeugInnenberichte aus der Vergangenheit. Im RDL-Archiv befinden sich Berichte von Überlebenden der NS-Verfolgung. Sie wurden rund um die Jahrtausendwende im Rahmen einer von Radio Dreieckland veranstalteten Vortragsreihe sowie bei weiteren Veranstaltungen aufgezeichnet. Der Sinto Herbert Ricky Adler wurde 1928 in Dortmund geboren. Die Familie lebte in Frankfurt am Main und wurde 1941 aus bürgerlichen Wohnverhältnissen in ein Wohnwagenlager verschleppt. 1943 deportierten die Nazis sie ins sogenannte Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau, wo fast alle Verwandten Herbert Ricky Adlers ermordet wurden. Nach der Befreiung kehrte er nach Hessen zurück, erhielt aber erst 1954 eine Zuzugsgenehmigung für Frankfurt. Er engagierte sich als Zeitzeuge für das Fritz-Bauer-Institut und den Zentralrat der Sinti und Roma. Herbert Ricky Adler starb 2004. Sein Vortrag fand im Jahr 2000 auf Einladung von Radio Dreieckland statt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass so viele heute hier erschienen sind. Ich werde Ihnen heute berichten, wie es bei uns angefangen hat. Ich bin als Junge in Dortmund geboren. Wir waren 7 Geschwister. Mein Vater war bei der Post, hatte einen sehr guten Posten gehabt da und wurde dann 1938 nach Frankfurt versetzt. Ich bin dann in der Frankensteiner Schule gegangen, hier in Frankfurt, mit meinem Bruder Heinz und meine 2 Schwestern Wanda und Gisela. Und es war alles ganz normal. Wir hatten schon etwas gemerkt, dass da was mit den Juden gewesen war, aber wir Kinder und auch sozusagen unsere Eltern haben nie daran geglaubt, dass auch uns was passieren könnte. So kam es dann 1941, als ich in die Schule war, kam ein Mann rein mit einem schwarzen Ledermantel, einem schwarzen Hut. Er ging auf meinen Lehrer Erb zu, sprach mit ihm. Das dauert ungefähr so 10 Minuten, das Gespräch. Und ging wieder raus. Als er draußen war, sagte der Lehrer, Herbert, komm mal vor. Naja, ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich war mit einer der Lumpati Vagabundius, der alles mit angestellt hat. Wenn was angestellt worden war, ich immer mit dabei. Ich habe in der Zwischenzeit, bis ich bei ihm am Tisch war, überlegt, was hast du gemacht, was war? Meine Freunde haben mich angeguckt. Ich habe so gemacht. Okay, ich kam vor, sag ich, ja, Herr Lehrer. Er sagte, da ist jemand von der Gestapo. Ich wusste mit Gestapo nichts anzufangen. Als ich rauskam, stand mein Bruder Heinz, der eine Klasse höher war wie ich, schon unten mit einem anderen Gestapo-Mann. Die haben uns dann ins Auto gefahrtet und in der Lehrgasse gefahren. Dort angekommen, waren meine 2 Schwestern schon da von der Schule abgeholt worden und mein Vater von der Post. Und die sagten zu meinen Eltern, also sie können heute das und das mitnehmen, alles andere wird ihnen gebracht. Da hat meine Mutter gesagt, naja, ich muss doch wenigstens die Sachen von meinen Kindern und meine Kleider und mein Mann seine Kleider mitnehmen und das. Ja, ja, das können Sie ruhig einpacken. Da kamen dann 2 SA-Leute mit so Kartons. Dann haben meine 2 Schwestern, meine Mutter geholfen, die Sachen reinzutun. Und dann hat mein Vater dann gesagt, ja, was ist mit meinen Instrumenten? Er hatte nämlich 2 teure Geigen gehabt, eine Amatia Klotz und eine italienische Viola und eine Halila-Harfe gehabt. Denn mein Vater war auch, was ich auch bin, Musiker gewesen und hat nebenbei Musik gemacht. Ja, das alles wird Ihnen gebracht. Wir haben das praktisch alles nur in den Karton reingetan. Und meine Mutter hatte eine alte Zinkwanne. Da konnte das Essbesteck, Kaffeeservice und was so war, reintun. Und da sind wir runtergeführt worden, da stand ein Lastwagen. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Sie kommen aus einer 5-Zimmer-Wohnung, komplett eingerichtet. Kinderzimmer, Eltern ihr Schlafzimmer, Mädchen ihr Zimmer. Und alles, was dazu gehört, war da gewesen. Die Fahrt dauerte ungefähr so 20, 25 Minuten, kamen wir in der Dieselstraße an. Wir mussten vom Lastwagen runter. Und da war ungefähr ein Platz, ungefähr so wie ein Fußballplatz. Auf diesem Fußballplatzwagen standen alles diese alten Bauwagens, die Sie jetzt heute so sehen auf der Straße, wenn gearbeitet wird. Wir mussten rein und da war ein Hauptwachtmeister Himmelhefer und ein Hauptwachtmeister Maywald. Die haben uns dann aufgeschrieben, also erst mein Vater, meine Mutter und dann die Geschwister. Als das fertig war, ist der Maywald mit uns zu einem Wagen gegangen. Ich habe gesagt, du lieber Gott, was ist das jetzt? Was sollen wir hier? Als wir davor standen, sagte er, hier, das ist euer Wagen, da wohnt ihr drinnen. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen, 9 Personen in einem Wagen, der 4,40 Meter lang war, 5 Meter ungefähr, 2,50 Meter breit, 1,90 Meter hoch. Da waren nur links und rechts kleine Scheiben. In diesem Wagen waren 3 Stühle, ein Holztisch und ein alter Gussofen. Es gab weder Wasser, es gab weder Toiletten, es war überhaupt nichts vorhanden. Wir sind rein, haben dann unsere Sachen alles hingestellt und dann ging das mal erst mal richtig los. Wir sind raus und haben den Maywald gefragt, sagen Sie uns doch bitte, wo können wir hier baden und wir, oder duschen und so. Und da hat der gelacht, der Maywald, und sagt, ja, also das gibt es hier nicht. Sag ich, ja, und wo sind die Toiletten? Sagt er, da hinten steht eine Baracke. Die war ungefähr so 50 Meter lang. In dieser Baracke waren ungefähr so 2 Meter tiefe Gruben gemacht worden. Das waren insgesamt 8 bis 9 Toiletten. Und auf diesen waren dann diese Holzdinger reingestellt worden. Und oben drüber haben sie einen Balken geschlagen. Da musste man austreten. Waschen oder das war unmenschlich möglich gewesen. Das hat alles noch einigermaßen ein bisschen in meinem Kopf gearbeitet. Aber wie es dann zum Schlafen ging, wir waren das ja gewöhnt, dass wir Jungs da in unser Zimmer waren, die Mädchen da, meine Eltern ihr Schlafzimmer hatten. Hinten an der Wand haben sie so Bretter genagelt, das sollten sowieso Pritschen sein, wie das was bei der Wehrmacht ist. Da hat oben mein Vater, meine Mutter geschlafen, unten haben die 2 großen Schwestern geschlafen mit den 2 kleinen und wir 3 Jungs haben auf der Erde geschlafen. Und das ging dann so bis Anfang 43. Dann wurde dieses Lager in der Dieselstraße zu klein. Und es kamen immer viel mehr Roma und Sinti und die hatten keinen Platz mehr gehabt. So haben sie dann ein größeres Internierungslager aufgebaut, das ungefähr 2 Fußballfelder groß war. Und da sind wir dann nachts um 4 Uhr mit dem Traktor und den Wagens rübergezogen worden. In der Gruppstraße war es dann so gewesen, wir Kinder durften nicht mehr raus. Wir durften auch keine Schule mehr besuchen. Es war alles verboten, was du durftest gar nichts mehr machen. Nur in dem Internierungslager, das ringsherum eingezäumt war, mit 2,50 Meter hohen Brettern und oben drüber waren Stacheldraht. Und ab 22 Uhr sind Patrouillen gelaufen, Polizisten mit Hunden, und haben das kontrolliert, dass keiner abhaut. Ja, das kam dann eine Zeit, da kam der Himmelheber und sagte, er braucht ungefähr 10 bis 15 Jungs. Und hat uns rausgesucht, und da war auch mein kleiner Bruder dabei gewesen, Rolf, der war das mal 9 Jahre alt. Und wir mussten mit Bewachung einen großen Lastwagen beladen mit diesen Basaltsteinen. Wir haben das auch getan und ungefähr so 800.000 Meter weiter wieder abladen müssen. Und so ging das zweimal gut. Beim dritten Mal, beim Aufladen, war alles fertig. Und ich habe immer gesagt zu meinem kleinen Bruder Rolf, bitte komm in die Mitte rein, setz dich da hin, dass nichts passiert. Ich habe mich mal einmal aufgepasst, und Sie kennen doch bestimmt früher diese Autos, wo diese mit Holz noch gefahren sind. Die waren ja so laut. Der fährt an und mein Bruder ist über die Rampe geschmissen worden und mit dem rechten Arm in der Schraube reingekommen. Die haben geschrien hinten, die Jungs, und ich habe gesagt, was ist los? Ja, der Rolf ist runtergefallen. Und dann haben wir vorne auf diesem Dach gekloppt wie die Verrückten. Bis der das gehört hat, war er ungefähr so 400-500 Meter schon gefahren. Aber der Krach war so groß, dass er angehalten hat. Er ist raus, sagt, was ist los? Oh Gott, hat er gesagt, was ist denn da passiert? Ja, ich bin dann hin, hab die Jacke, war ja praktisch alles weggerissen, hab ihn so von dem Rad abgemacht. Und hat ihn Arm liegen gehabt. Das ganze Gesicht, die rechte Seite, war von oben bis unten durch. Die ganze Hälfte des einer Seite des Gehirns war ungefähr so 10, 15 Zentimeter breit auseinander gestanden. Und der rechte Arm war 3-4 Mal gebrochen und der Knochen hat oben rausgestanden. Und ich habe nur gesagt, Rolf, was hast du dann gemacht? Warum bist du nicht vorgekommen? Aber er konnte ja nicht sagen, er war ja besinnungslos gewesen. Und so ging es dann, dass der Fahrer gesagt hat, schnell, schickt einen Jungen zum Himmelheber oder Maiwald, der soll die Rettungswache anrufen. Einer ist hingelaufen und da kam auch der Himmelheber raus und hat sich das angeschaut, hat gesagt, um Gottes Willen, wie ist das passiert, so. Und er hat alles erzählt, sagte, gut, wir werden sofort die Rettungswache rufen. Und durch das Schreien der Kinder sind die Frauen an den Zaun gekommen und haben geguckt. Als der Maiwald zurückging in das Internierungslager, hat er meine Mutter geholt. Und sie war ungefähr so 10 Meter vor uns gestanden, ist sie zusammengebrochen. Kam dann auch die Rettungswache, hat meinen Bruder mitgenommen und da ist er in der Heiligen Geist Krankenhaus eingeliefert worden. Und mein Vater haben sie sofort benachrichtigt bei der Post und der ist dann hingefahren ins Krankenhaus. Wir haben alle zu Hause gewartet. Wir durften auch nicht mehr aufladen, nichts. Wir mussten alle wieder zurück in das Internierungslager. Es war so ungefähr 19:30 Uhr. Müsst ihr ihn jetzt belegen, wie spät das war, als mein Vater zurückkam. Und wir haben gleich gefragt, Papa, was macht der Rolf? Er konnte kein Wort sagen. Mein Vater war ungefähr 1,96 groß, ungefähr 2 Zentner gehabt und pechschwarze Haare gehabt. Als er zurückkam zu uns, war er um 10 Jahre älter geworden und man hat richtig gesehen, dass er in sich zusammengebrochen ist. Er konnte erst nicht sprechen. Und hat unsere Mutter gesagt, lass ihn doch erstmal beruhigen. Na, es hat ungefähr so gedauert, ein paar Minuten. Dann hat er uns gesagt, ja, Rolf ist jetzt im Himmel. Und da wir ja katholisch erzogen sind, glauben wir ja an Gott. Wir alle. Und da haben wir gesagt, hat er dann wenigstens noch beten können? Dann hat er gesagt, na ja, er konnte, aber man hatte ihn so schlecht verstehen können, Der Arzt hat sich über ihn gebeugt und ich auch. Und da konnte er nur ein paar Wörter sagen. Müde bin ich, geh zur Ruhe und schließe meine Augen zu. Und so ist er eingeschlafen. Und das war der erste Mensch, den ich verloren hatte. Dann kam es 1943, eines Nachts, kamen wieder SA-Leute, SS, alles raus aus den Wagens. Wir mussten alles raus, familienmäßig aufstellen. Links hat der Himmelheber gestanden, das war praktisch der Boss von dem Lager. Und rechts war der Maywald. Der hat die Liste gehabt und der Himmelheber hat aufgerufen, Familie Steinbach, rechts, Familie Reinhardt, rechts, Familie Müller, rechts, Familie Adler, rechts. Und so hat er die aussortiert. Als das alles vorbei war, durften die anderen wieder rein, aber wir nicht. Und mein Vater gesagt, was ist los? Warum? Ja, das ist schon in Ordnung, hat er gesagt. Nehmt ihr das mit, was sie noch da haben, in den Wagen? Na, was hat man gehabt? Wir hatten ja nichts da gehabt. Das ist ja alles in der Leergasse geblieben. Da hat meine Mutter nur die paar Sachen, was sie für uns Kinder noch so hatte, und Essgeschirr noch so, ein paar Taschen und das. Dann wurden wir auf einen Lastwagen gebracht und zum Ostbahnhof transportiert. Als wir da ankamen, standen Viehwaggons. Sie kennen ja alle die Viehwaggons, wo man Menschen niemals reintut und abtransportiert, sondern man transportiert Vieh mit ab. Darin haben die uns mit 60 bis 80 Personen reingestopft. Es gab weder was zu essen, es gab weder was zu trinken, es gab überhaupt nichts. Und waren auch sehr viele Sinti und Roma schon da gewesen, die schon in den Waggons gewesen waren. Die wurden dann verschlossen und auf jeden Wagen war hinten so ein Kabäuschen, zwei SS-Leute. So sind wir dann praktisch von Ostbahnhof aus nach Auschwitz gekommen. Das hat ungefähr 2,5 Tage gedauert. Unterwegs wurde man gehalten, da gab es etwas Brot und Wasser. Aber es war auch keine Möglichkeit vorhanden, austreten zu können. Und Sie wissen, wenn 80 Personen in einem Wagen sind, dann muss die mal, das kleine Kind oder was mal, es ging nicht anders da. Wir haben uns dann praktisch eins noch immer vorgestellt. Und ich habe auch gesagt, Gott, was ist eigentlich los? Ja, ihr werdet nach Auschwitz gebracht, Auschwitz, ja. Und wird da angesiedelt, heißt es. Wir kamen da an. Als ich das gesehen habe, da habe ich selber zu mir gesagt, du bist vom Fegefeuer in der Hölle gekommen. Wir mussten alle raus aus den Wagen und uns familienmäßig wieder aufstellen. Und Herr Mengele mit seinen Kumpanen hat uns dann praktisch bis zu einer Baracke gebracht. Und dort wurden wir alle mit einer Nummer versehen. Das heißt, die wurde eintätowiert. Da wurden sie nicht mehr mit den Namen gerufen, sondern sie wurden gerufen mit ihrer KZ-Nummer. Das kann ich Ihnen auch zeigen, damit Sie es besser sehen können. Ich habe die Nummer Zigeuner 2784. Und so ging das immer weiter. Jeder hat das bekommen. Nur habe ich zwei kleine Schwestern gehabt. Die eine war 6 und die andere war 5. Und die konnten in den Ärmchen die ja nicht eintätowieren. So wurden diese Nummern in den Beinen eintätowiert. Als das alles fertig war, wurden wir dann in das Birkenau 2 Lager gebracht, im Block 21. Das war eine Baracke in der Länge von 120 Meter, ungefähr 80 bis 100 Meter breit, Und überall waren auch wieder diese dreistufigen Holzbetten gewesen. Wir haben eine zugewiesen bekommen und mussten uns dann da praktisch alles, essen, schlafen, alles. Das Schlimmste, was nur gewesen war, wenn wir raus mussten zum Appell, das heißt, es wurde immer abends gezählt, wie viele Leute da sind noch, wie viele noch leben, weil ja viele draußen auch gearbeitet haben, auch Männer von uns, mein Vater ja auch. Die haben da die Lagerstraße gebaut, Kanalisation gearbeitet, draußen sind die anderen mit SS-Leuten bewacht worden, mussten arbeiten. Und mein Vater war ja solcher Arbeit nie gewöhnt. Heute sagt man, er war ein Bürohengst gewesen, aber sonst hat er nichts gemacht. Der hat es auch nicht lange ausgehalten durch diese Schläge und Misshandlungen, die er bekommen hat von den SS-Leuten. Ist er innerhalb eines Dreivierteljahres gestorben. Er bekam noch Flickfieber und Bauchtypus dazu. Und so ist es dann jeden Tag gewesen. Wir haben das immer sehen können. Denn von unser Lagers aus konnten wir direkt gegenüber, ungefähr so 300-400 Meter weiter, die Bahnschienen sehen. Da kamen jeden Tag an die 30-40 Waggons Franzosen, Holländer, Belgier, Dänen, Sinti-Roma, Juden und alles an. Und immer war dann Mengele mit seiner ganzen Truppe da und hat sortiert. Sortieren heißt bei ihm, was arbeitsfähige Leute waren, die hat er rausgezogen. Die nicht mehr so arbeiten konnten oder nicht mehr in der Lage waren zu arbeiten, die hat er links geschickt. Und mit der Zeit haben wir das mitbekommen, was das heißt. Rechts wurden sie ins Lager gebracht, links war der Vergasungsofen. Und das habe ich 2 Jahre tagtäglich gesehen.
Ihr hört Radio Dreieckland mit einem Zeitzeugenbericht von Herbert Ricky Adler, 1928 bis 2004, deutscher Sinto und Überlebender von Auschwitz-Birkenau.
Ich bin dann mit noch einem Transport nach Oranienburg gekommen. In Oranienburg, dann nach Buchenwald. Von Buchenwald nach Ravensbrück. Und in Ravensbrück war auch ein Männerlager und ein Frauenlager. Da habe ich zum ersten Mal wieder nach fast einem Jahr meine Schwester gesehen. Aber ich konnte mit ihr nicht sprechen, weil in der Mitte wieder ein Stacheldraht war und alle 10 Meter ein Turm mit einem SS-Mann, der ein Maschinengewehr in der Hand hatte. Wir konnten uns nur mit den Händen zeigen oder machen und sprechen, aber keiner hat den anderen verstanden. Es dauerte auch nicht lange. Dann wurde dieses Frauenlager auf einmal aufgelöst. Und die Frauen sind alle nach Bergen-Belsen gekommen. Das war kaum eine Woche vorbei gewesen. Dann kam nachts wieder die SS-Leute und haben uns um 4 Uhr rausgeschmissen. Alles raus, alles raus. Und wir sollten dann in ein anderes Konzentrationslager kommen. In was für ein Konzentrationslager? Das haben wir nicht gewusst. So sind wir dann von Ravensbrück durch den Wald mit vielen Lastwagens, auch mit Bewachung der SS-Leute. Und auf einmal hat der Konvoi gestanden. Und wir haben nur gehört, wie die Russen da geschrien haben und geballert haben mit den Gewehren. Und sind gekommen auch an den Wagen, haben gesehen, was da drinnen war, Leute alles. Jetzt wollten die mit uns sprechen. Die haben Russisch gesprochen, wir haben Deutsch gesprochen. Ja gut. Wir haben uns dann alle ein bisschen zusammengerottet so. Da waren wir 35 Kinder noch gewesen. Im Alter zwischen 10 und 15 Jahre. Der hat dann jemand weggeschickt und da kamen die Leute vom Roten Kreuz. Und die konnten ja Russisch sprechen mit denen. und haben dann erzählt, ja, das sind Sinti-Kinder, das sind die Kinder, die Kinder. Die haben alle ihre Eltern und Geschwister und Vater und Mutter verloren in Auschwitz. Und die sollten an der Lager kommen, aber dadurch, sie befreit worden sind, wissen sie es nicht, wo sie hinkommen sollten. Der Kommandant der russischen Armee hat uns dann Kinder in eine große Sparkasse gebracht. Da haben wir dann Betten bekommen, so Matratzen. Und es dauerte auch wieder eine Zeit, bis das alles geregelt war. Und so haben sie uns dann alle so die Namen aufgeschrieben und gesagt, woher kommst du, woher kommst du, woher kommst du? Jeder sagt, ich komme von Köln, ich komme von Bremen, ich komme von Würzburg, ich komme von Freiburg, ich komme von Hanau, ich komme von Köln und überall. Dann wurden wir dann praktisch immer so 10 Leute in einer Gruppe und wurden dann zum Bahnhof gebracht in Begleitung des Roten Kreuzes. Ich kam in Frankfurt an und da hat der Mann vom Roten Kreuz gesagt, wo hast du gewohnt? Sag ich, Lehrgasse 21. Ach, das ist Sachsenhausen, das kenne ich. Ja, sage ich. Gut, wir sind da hingefahren. Habe ich gesagt, naja, ist ja nichts mehr da, habe ich gesagt. Das Haus ist ja ausgebombt, das Frankfurt war ja alles total verbombt gewesen. Und da habe ich gesagt, ich habe einen Onkel, der wohnt in der Fahrgasse, der heißt Valentin Adler. Und der ist nicht in Konzentrationslager gekommen, nur deshalb, weil seine 2 Söhne bei der Wehrmacht waren. Es dauerte auch wieder eine Woche und dann kam jemand und sagte, Herr Adler, wir haben Ihren Onkel gefunden. Er ist evakuiert worden in Wächtersbach. Wir werden ihm benachrichtigen, dass Sie da sind. Mein Onkel hat mich gesehen, war auch sehr groß, kräftig und alles. Ich konnte erst nicht sprechen. Ich war noch so fertig von all den Sachen. Und dann hat er gesagt, heute sprechen wir nicht, hat er gesagt. Ess erst was. Kannst, drüben ist das große Zimmer, wo der Oskar, der Otto und der Bubi, da kannst du auch schlafen. Gut, ich habe mich dann da hingelegt, habe auch geschlafen, aber ich sage Ihnen ganz offen, es hat 3 Jahre gedauert, bis ich mal einigermaßen wieder zur Ruhe kam. Dann anderen Morgen beim Frühstück, wenn wir fertig waren, hat er gesagt, so, jetzt werden wir beide mal uns unterhalten, was passiert ist. Ja, und dann habe ich ihm dann alles berichtet. Ich habe ihm gesagt, dass mein Vater sehr misshandelt worden ist, geschlagen worden ist und praktisch daran auch gestorben ist. Und die anderen 3 Brüder und die Familie sind alle in Auschwitz umgebracht worden. Das war für diesen Mann auch ein Schlag gewesen. Und dachte, ja, wo? Wer ist noch raus? Sag ich ja, nur die Wanda, der Heinz, die sind rausgekommen. Aber wo die sind, das weiß ich nicht. Weil die sind in ein anderes Konzentrationslager gekommen. So gab es auch wieder ein paar Wochen. Dann kam mein Bruder. Und dann kam meine Schwester.
Es geht weiter mit dem Bericht von Herbert Ricky Adler als Sinto, Zeitzeuge und Überlebender der NS-Vernichtungspolitik in Auschwitz-Birkenau.
Aber jetzt auf das zurückzukommen, warum und weshalb immer noch hier in Deutschland, auch in den anderen Ländern, diese verdammte Diskriminierung der Sinti und Roma immer noch hervorgehoben wird. Wir sind doch alle Kinder Gottes, oder nicht? Wir haben doch dasselbe Recht, was die anderen auch haben. Und so habe ich mich dann dafür engagiert. Und ich kann nur eins sagen, den Herrn Mani Rose mit seinen Mitarbeitern, Herrn Jacques Lagren mit seinen Mitarbeitern, sowie Ewald Hahnstein mit seinen Mitarbeitern, alle anderen Vorstände in den verschiedenen Städten, haben wir heute zu verdanken, dass wir so weit gekommen sind und auch zu unserem Recht gekommen sind. Ohne diese Leute wären wir heute genau noch so weit wie 1945. Und es ist nicht leicht, über sowas zu sprechen oder besser gesagt, an sowas wieder erinnert zu werden. Denn ich werde nie in meinem Leben vergessen können, dass sie meine Mutter und drei Geschwister lebendig vergast haben im August 1944, außer unsere anderen Leuten alle. Und ich habe mir geschworen, solange der liebe Gott mir die Kraft gibt, die Energie gibt, werde ich alles versuchen, unseren Leuten zu helfen. Und das ist meine Pflicht als Zeitzeuge und als Überlebender, einen Teil dazu zu geben. Denn man kann nicht nur immer verlangen, man muss auch mal etwas zurückgeben.
Das war Herbert Ricky Adler, geboren 1928, der 1943 ins sogenannte Zigeunerlager von Auschwitz-Birkenau deportiert wurde. Er überlebte und engagierte sich für das Erinnern und für die Menschenrechte der Sinti und Roma. Der Vortrag wurde im Jahr 2000 aufgezeichnet. Herbert Ricky Adler starb 2004. Sein auf Einladung von RDL entstandener Vortrag ist in dem Buch »Wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte« in Auszügen nachzulesen und auf der beiliegenden CD auch nachzuhören. Erhältlich ist der Band über RDL. Die Sendung ist Teil der Reihe »Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus – historische Stimmen von ZeitzeugInnen« mit historischen Aufnahmen von Radio Dreieckland, aufgezeichnet um die Jahrtausendwende.